Der Radio Mikrowellen Podcast. Von Kids für Kids. Etage. Das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.
Und da sind wir wieder. Unser zweiter Teil des Podcastes zum Thema Greifvögel.
Zu hören sind Nele
und Lisa
und Ida
und Lian.
Auch dabei ist Ilias
und Malik,
Konstantin
und zu guter Letzt auch noch der Julian.
Kreativ,
Bob.
Kinderleicht,
Bob.
Kunterbunt.
Bom.
Greifvögel, wir gehen hoch hinaus.
Leute, die sich mit Adler, Falke, Eule und Co. eben Greifvögeln richtig gut auskennen, die nennt man Falkner. Und was ich zum Beispiel gar nicht wusste, ist, dass es diesen Beruf schon über 4000 Jahre lang gibt. 4000 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Ich finde das echt krass, dass es das so lang gibt. Und heute immer noch. Und auch, dass es früher ein Hobby von Königen und Adligen war. Die sind früher mit den Falken zur Jagd gegangen. Das war ein hohes Privileg der Adligen und ein Zeichen ihrer Macht.
Der Name kommt natürlich vom Vogel Falke. Aber heute kümmert sich ein Falkner nicht nur um Falken, sondern auch um Adler, Bussard, Eule und viele andere Greifvögel.
Genau deshalb geht es jetzt für uns Kinderreporter weiter, nämlich in den Greifvogelpark Menternach Konzenberg in der Nähe von Günzburg. Dort treffen wir zwei Frauen, Frau Menta und Frau Pulvermüller. Die kennen sich voll aus mit den Vögeln.
Frau Menta hat durch ihren Vater die Liebe zu Greifvögeln entdeckt. Mit Leidenschaft und Herz kämpft sie für ihren Park und diese faszinierenden Tiere. 2004 wurde dann dieser Park eröffnet. Jeder Vogel ist ein besonderer Schützling und fast schon ein Familienmitglied.
Auch Frau Pulvermüller war schon in ihrer Kindheit von der Vogelwelt fasziniert. Auf einem Mittelaltermarkt hatte sie ihre erste Berührung mit einer Falknerei. Und später hat sie dann ihre Falknerprüfung abgelegt. Außerdem ist Frau Pulvermüller eine Naturpädagogin. Sie kann uns Kindern viel über die Natur erzählen und erklären.
Frau Menta hat ihren Buntfalken Speedy auf der Hand. Dieser Falke kommt aus Amerika oder Mexiko und Frau Pulvermüller ihre Schleieräuke, den Felix. Beide Vögel hören uns ruhig und interessiert zu.
Ja, so süß!
Ich habe zwei Vögel mitgebracht.
Jeder darf mal den Vogel selber auf die Hand nehmen.
Ja.
So, Regel Nummer 1, bitte ruhig stehen bleiben, jetzt nicht zu hektisch rumrennen. Was ganz wichtig ist, bitte den Greifvogel nicht anfassen. Nicht streicheln.
So, wir stehen hier nicht, sondern wir sitzen hier im Greifvogelpark Menta. Hier uns gegenüber sind zwei Falknerinnen. Und ich würde sagen, zum Anfang stellen Sie sich doch bitte einmal vor.
Ja, ich bin die Diana Menta. Mir gehört hier der Greifvogelpark. Ja, habe aus meiner Leidenschaft quasi einen Beruf draus gemacht.
Hallo zusammen und ich bin die Miriam Pulvermüller, komme aus Laubheim und unterstütze und helfe der Frau Menta hier im Greifvogelpark.
So, und Ihr Beruf nennt sich Falknerin. Aber was ist das denn genau für einen Beruf und was macht man da? Was sind Ihre Aufgaben und kann man diesen Beruf erlernen?
Also bei mir ist es kein Beruf, bei mir ist es eher Hobby und Berufung, sage ich immer. Bei mir ist es die Leidenschaft und Passion. Ich arbeite in Ulm in einer Firma als Mechanikerin und die Greifvögel sind für mich, sage ich mal, nur Haustiere und Jagdkameraden, Beizvögel. Und bei der Frau Mentor sieht es anders aus.
Ja, durch das, dass ich Leiterin vom Greifvogelpark bin und das zeitlich leider auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ist es so, dass ich mich dafür als Hauptberufung entschieden habe. Ich habe hier verschiedene Greifvögelarten, die ich den Besuchern vorstelle, ihnen die Möglichkeit gebe, sie so nah wie möglich zu sehen. Ich erzähle den Besuchern sehr, sehr viel über die Greifvögel und die Falknerei an sich ist ja die Jagd mit dem Vogel, das ich aktuell nicht aktiv ausübe, weil mir da momentan auch die Zeit dazu fehlt, aber dafür den Park hier leite.
Falls ihr euch fragt, was ein Beizvogel ist, das ist einfach nur ein Greifvogel, der von einem Falkner trainiert wird. Also ein Adler im Training ist zum Beispiel ein Beizvogel.
Ein Beizadler also.
Wenn ihr so willst.
Wie fliegen Vögel, haben sie
hier und was für welche?
Wir haben aktuell 43 verschiedene Vögel hier und das geht los bei den Falken, dann haben wir verschiedene Bussarde, wir haben Eulen und Kauze, wir haben Adler und auch Geier.
Wo haben Sie die Vögel her?
Von unterschiedlichen Falknereien und Züchtern, aber auch aus der Eigenzucht.
Und so Greifvögel haben wir generell aus Nachzüchtungen, weil wildlebende Greifvögel dürfen wir nicht halten. Wir machen eine Rehabilitation, das heißt verletzte und kranke Vögel pflegen wir wieder gesund und lassen sie in die Natur zurück. Viele denken, dass wir die Vögel dann hier in unsere Voyeren sperren, sag ich mal. Das geht aber nicht, weil ein wildlebender Vogel ist wild und er würde sich nie einsperren lassen. In seltenen Fällen ja, aber wenn ein Vogel so schwer krank ist und man ihn nicht heilen kann, muss man ihn tatsächlich einschläfern. Es ist verboten, einen Greifvogel aus der Natur zu entwenden.
Sie haben ja auch gesagt, welche aus Eigenzucht, aber wenn dann hier ein Vogel hier aufwächst, kann er dann überhaupt wieder in die Natur raus, weil er ist dann ja an die Bedingungen hier gewöhnt.
Also hier im Greifvogelpark Mender haben wir sogar ein Zuchtprojekt. Es werden hier Steinkäuze gezüchtet und wieder ausgewildert, um einfach den Artenschutz und den Bestand zu schützen. Die meisten Vögel, die wir tatsächlich hier haben, sind Asiaten, Amerikaner oder und die können wir nicht in die Natur wieder zurückentlassen. Und auch generell die Vögel, die wir hier züchten, sind wirklich dafür gedacht, hier im Park zu bleiben oder in andere Falknereien zu kommen.
Was auch ganz wichtig ist, und zwar mit den Tieren, mit denen wir arbeiten, das sind viele Handaufzuchten. Wenn wir Tiere auswildern, ist es wichtig, dass es Elternaufzuchten sind. Das heißt, sie bekommen von den Eltern schon das Wichtigste mit, was sie in der Natur draußen brauchen zum Überleben. Und deswegen wird auch da der Kontakt zu Menschen nicht sehr hoch gehalten, bis teilweise sogar komplett außen vor gelassen. Weil wenn die sich an die Menschen zu stark gewöhnen, dann suchen sie auch immer die Nähe des Menschen. Und wichtig ist ja, dass wir sie in den Wäldern und in ihren natürlichen Lebensräumen wieder auswildern, um den Bestand in der Natur stabil zu halten. Also als kleines Beispiel, der Wanderfalke ist in Deutschland vor vielen Jahren fast ausgerottet gewesen, durch das, dass wir als Menschen natürlich sehr viele Dinge benutzen, die für die Natur nicht vorgesehen sind. Sei es irgendwelche Schädlingsbekämpfungsmittel, Unkrautmittel und so weiter und so fort. Und das nehmen natürlich auch die Mäuse zum Beispiel auf oder die Nahrungstiere allgemein. Und dadurch wird auch der Greifvogel letztendlich vergiftet. Was wiederum in der Natur draußen einfach das Problem gibt, dass es da keinen Arzt gibt.
Sie haben ja gerade angesprochen, dass der Wanderfalke beinahe ausgestorben ist in Deutschland. Sind denn Greifvögel weltweit generell gefährdet?
Also das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde nur sagen, in einzelnen Regionen geht der Bestand zurück. Liegt einfach zum Beispiel auch daran, wir Menschen nehmen uns immer mehr Platz ein, nehmen deren natürliche Lebensräume weg und dann müssen sie ausweichen.
Bei mir im Garten sitzt manchmal ein großer Vogel auf dem Zaun.
Ein Greifvogel!
Keine Ahnung, aber der guckt mich immer so an, als wäre ich sein Mittagessen.
Ich habe noch nie einen Greifvogel oder eine Eule so richtig aus der Nähe gesehen. Ich liebe ja Eulen.
Ich schon, im Zoo, aber der war ziemlich weit weg.
Dann wird's Zeit, dass wir echte Experten treffen. Wir sprechen jetzt im Wildvogelpark Mentscher in Konstenberg mit Miriam Pulvermüller. Sie ist Falknerin und Naturpädagogin. Und mit Frau Diana Mentscher, die Besitzerin des Parkes, auch Falknerin.
Welches ist denn der größte Greifvogel und wie groß ist seine Flügelspannweite?
Also der größte auf der Welt ist der Andenkondor und der hat knapp 4 Meter Flügelspannweite.
Wer ist der schnellste Greifvogel?
Das ist der Wanderfalke, der bringt im Sturzflug bis zu 300 km/h hin.
Wie sehen die Greifvögel aus der Luft? Eine kleine Maus, haben die so gute Ohren oder Augen?
Also so ein Greifvogel sieht viel, viel, viel besser wie wir Menschen. Es gibt zum Beispiel ja die Hunde, die sind fast blind. Dann gibt's uns Menschen und dann die Greifvögel. Und die sehen richtig gut. Die sehen so eine Maus bis auf 3 Kilometer. Können die eine Maus entdecken. Und die sehen auch in einem Farbspektrum mehr. Das ist das ultraviolette Licht. Das ist wie wenn ihr so einen Geldschein testet und es so leuchtet. Die sehen einfach eine Farbe mehr, wie wir Menschen sogar.
Und wie greifen sich die ihre Beute? Mit dem Schnabel oder mit den Krallen?
Es gibt die sogenannten Grifftöter und die Bisstöter. Die Bisstöter, die Falken, die beißen der Beute ins Genick mit ihrem Falkenzahn im Oberschnabel. Das heißt, die nicken den ab. Und die Grifftöter, gerade die Habichte, die Eulen, die Bussarde, die greifen ihre Beute tot. Also die nehmen die Füße, die Krallen und kneten die Beute so lang. Und manche Eulen sind Griff- und Bisstöter. Also die kneten, beißen ins Genick und dann lebt die Beute nicht mehr.
Was fressen eigentlich Greifvögel und greifen sie sich auch manchmal Kaninchen oder nur Mäuse?
Also es kommt ganz darauf an, was es für eine Art ist. Zum Beispiel die Falken, das sind Weitstreckenjäger. Das heißt, die fliegen sehr, sehr viel und erschlagen ihre Beute tatsächlich meistens im Flug. Das heißt, sie haben da Flugwild, das sie sich jagen. Ein Habicht zum Beispiel oder auch ein Bussard, das sind Kurzstreckenflieger. Das heißt, die holen sich schon auch Geflügel. Aber jagen auch Beute am Boden durch das Greifen und durch das Kneten, das sie dann da quasi machen. Deswegen jagen die zum Beispiel Kaninchen, Hasen oder auch Hühner, wobei die anderen sich, gerade die Falken, auch eben Singvögel holen oder Enten und so weiter.
Da kann man jetzt auch wirklich dazu sagen, zum Beispiel der Baumfalke, der kleinste Falke, den wir hier haben, der frisst Insekten. Der Turmfalke liebt Mäuse. Der Habicht liebt meistens die Hühner in der Ortschaft, weil draußen zu jagen ist ziemlich schwierig. Und der kleine Singvögel. Der Uhu liebt zum Beispiel Mäuse und auch Igel. Igel ist sein Lieblingsessen. Und zum Beispiel der Steinadler, der jagt in den Alpen Murmeltiere und sogar Gämsen. Große Gämsen, die er einfach vom Berg runterschubst und dann unten die Gämse frisst.
Krass, das wusste ich gar nicht.
Ist auch irgendwie ziemlich gruselig und relativ brutal.
Das ist eben die Natur.
Sie benutzen diese Tiere auch, um mit ihnen auf Jagd zu gehen. Habt ihr das richtig verstanden?
Das ist richtig, ja.
Und wie läuft das dann genau ab?
Das läuft dann so ab, dass wir mit unserer abgetragenen Beizvögel auf freilebendes Wild jagen. Ich jage zum Beispiel mit dem Wüstenbussard auf Krähen und Elstern. Manche jagen mit dem Steinadler auf Hasen. Und manche jagen jetzt zum Beispiel mit dem Wanderfalken auf Fasanen, Rebhühner und auch Krähen.
Apropos Krähen, wir haben gestern eine Umfrage zum Thema Greifvögel gemacht und da hat uns ein Herr erzählt, dass er gehört hat, dass an der Ulmer Donau Greifvögel eingesetzt werden, um Krähen loszuwerden. Wieso eigentlich Greifvögel und wie funktioniert das und wieso muss man die überhaupt loswerden?
So, warum muss man die Krähen überhaupt loswerden? Die Anwohner, die dort wohnen an den Schlafbäumen und Nistbäumen, die beschweren sich wegen Lärm, wegen Kot. Da kann man kein Auto mehr parken. Ich sag mal so, die kacken da alles voll. Das stinkt, das ist Lärm und da möchte keiner mehr wohnen. Warum Greifvögel? Man kann dort als Jäger nicht schießen mit der Schrotflinte. Es ist viel zu gefährlich in einem befriedeten Bezirk, also wenn überall Häuser stehen, dort zu schießen. Darum Greifvögel, die vergrämen dann die Krähen. Also die Krähen denken, oh, hier lebt ein Greifvogel, ich will hier mein Nest gar nicht bauen, ich fühle mich hier nicht wohl. Und darum werden da Falkner eingesetzt mit ihren Greifvögeln, die Krähen einfach aus diesem Wohngebiet woanders hin vertreiben. Idealerweise raus aufs Land, wo keine Häuser sind, wo es niemand stört.
Das ist ja voll verrückt.
Greifvögel sind voll die krassen Jäger.
Was jagst du denn?
Pizza.
Haha.
Die Eule auf ihrem Arm, habe ich gesehen, kann den Kopf ziemlich weit drehen. Also fast schon komplett nach hinten. Wie macht sie das eigentlich?
Also die Eulen haben anatomisch einen Halswirbel mehr wie wir Menschen oder auch zum Beispiel die Giraffe. Und durch diesen Halswirbel haben die Möglichkeit, den Kopf 260 Grad zu drehen. Es liegt an dem zusätzlichen Halswirbel.
Und zwar jetzt mal als kleines Beispiel für euch. Wir Menschen sehen zwar nicht so weit oder können so weit den Kopf drehen, aber wir haben trotzdem so eine ähnliche Möglichkeit. Und zwar, wenn ihr den Kopf mal zur Seite dreht, dann merkt ihr, dass ab der Schulter Ende Gelände ist und es dann anfängt weh zu tun. Aber wir können unsere Augen bewegen. Das heißt, wir können zusätzlich zum Kopf noch unsere Augen nach hinten drehen, sodass wir zumindest sehen, was sich hinter uns in unserem Rücken befindet. Die Eule hingegen, die hat steife Augen. Das heißt, die kann die nicht bewegen. Und deswegen hat ihr die Natur die Möglichkeit gegeben, den Kopf so weit zu drehen.
Dann noch dieser Gesichtsschleier, den ihr seht. Der Gesichtsschleier leitet den Schall, das Geräusch, weiter zu den Ohren. Die sind hier an der Seite. Die Ohren sind asymmetrisch versetzt. Das heißt, ein Ohr hier, eins weiter hinten und oben. Dadurch können die räumlich hören. Sehen in der Nacht können sie schon gut, hören können sie richtig gut, aber riechen, ne.
Eulen können also den Kopf drehen? Wie krass!
Ich kriege ja schon Nackenschmerzen, wenn ich mich normal umdrehe. Wie können die nur?
Stell dir vor, du könntest das auch.
Oh ja, das wäre cool. Da könnte ich mich im Unterricht einfach umdrehen und nach hinten schauen, ohne meinen Körper zu drehen. Einfach nur meinen Kopf.
War nicht Hedwig, die Eule von Harry Potter, auch eine Schleiereule?
Nee, das war eine Schneeeule. Eine Schneeeule gibt sie übrigens auch im Park, aber die heißt nicht Hedwig.
Im alten Griechenland galt die Eule als Symbol für Weisheit und gehörte zur Göttin Athene. In anderen Ländern dachten Menschen früher aber auch, Eulen seien Unglücksboten, weil sie nachts rufen und fast lautlos fliegen.
Warum können sie lautlos fliegen?
Das fragen wir jetzt unseren zwei Falknerinnen.
Wie schaffen es Eulen eigentlich so lautlos zu fliegen?
So, wieso schaffen die das? Erstmal zu dem Grund, warum müssen sie das eigentlich? Warum hat die Natur das so gemacht? Die sind ja hauptsächlich nachts und dämmerungsaktiv und in der Nacht ist es relativ leise und ruhig. Und da müssen die lautlosen Jäger auf ihren lautlosen Schwingen die Beute jagen. Die Federn haben eine spezielle Struktur, die sind speziell aufgebaut. Die haben an den Federn, das zeige ich euch gleich an der Feder, so Hakenstrahlen. Dadurch kann die Luft besser verwirbeln und es ist dann anders aufgebaut wie beim Bussard oder beim Habicht. Und deshalb fliegen die lautlos. Und schaut euch mal bei der Schleiereule die Füße an. Seht ihr die Haare? Das sind aber keine Haare, das sind Federn. Und das ist alles so aerodynamisch gemacht, dass wenn die fliegt, dass man nichts hört.
Also als Gegenbeispiel auch eine Ente. Die Ente fettet ihr Gefieder ein, das heißt dadurch ist es wasserabweisend. Und wenn die Ente jetzt flattert, dann schlägt sie quasi gegen diese Luft oder die Luft prallt gegen den Flügel und dadurch gibt es so eine Art Klatschen. Anders ist es auch, dass zum Beispiel ein Falke viel schneller auch fliegen kann. Zum einen natürlich wegen dem Körperbau, aber auch hier ist es so, als Beispiel, wenn ihr schwimmt, habt ihr ja die Hände geschlossen, wenn ihr das Wasser nach hinten abdrückt, um schneller nach vorne zu kommen. Wenn ihr die Finger jetzt allerdings offen habt, dann kann da das Wasser entweichen und euch dadurch auch das Tempo runternimmt, sodass ihr langsamer seid. Das heißt, eine Eule kann auch nicht so schnell fliegen wie zum Beispiel ein Falke.
Apropos Aufbau der Federn, wie schaffen es eigentlich die Vögel, dass ihre Federn immer so geordnet sind? Weil wenn die jetzt so fliegen, da kommt eine starke Windböe, dann zerzaust das doch alles. Also wie schaffen die es, dass die Federn dann immer so geordnet bleiben?
Im Endeffekt putzen die sich genauso wie ein Hund oder eine Katze, nur dass sie da eben ihr Federkleid wieder richten. Und das Federkleid an sich ist wie eine Art Brücke aufgebaut. Da hat jede Feder ihren eigenen Platz und da wird die anhand eines Putzvorgangs, das die Vögel zur täglichen Gefiederpflege übernehmen, wieder an den richtigen Ort und die Stelle verpflanzt. Andere ist, sollte sich jetzt im Flug oder im Jagdflug eine Feder beschädigen, dann erfolgt hierdurch einmal im Jahr eine sogenannte Mauser. Dadurch wird das Federkleid erneuert. Das heißt, die Großfedern werden Stück für Stück ausgefallen. Auch hier gibt es ein spezielles System, dass der Vogel weiterhin flugfähig bleibt. Und dann werden neue Federn nachgeschoben. Das ist im Endeffekt auch mit uns zu vergleichen. Wir haben alle Haare auf dem Kopf, sofern wir gesund sind. Und wir haben auch jeden Tag in der Haarbürste Haare, die ausfallen. Dazu ermöglicht es aber auch dann wieder, neue Haare nachwachsen zu lassen.
Ist ein Uhu eigentlich was anderes als eine Eule?
Nee, der Uhu ist einfach die größte Eule hier bei uns.
Eulen gibt es in klein, mittel und groß. Und der Uhu ist sozusagen die XXL-Version unter ihnen.
Greifvögel sind richtig stark.
Ich auch.
Dann heb doch mal den großen Koffer da hinten hoch.
Okay, die Vögel sind stärker.
Haben die Vögel hier auch Namen?
Tatsächlich haben die fast alle Namen. Ich glaube, es sind nur 3-4 Stück, die noch keinen Namen haben. So ein Name wird nach Art des Vogels, nach Charakter des Vogels zum Beispiel auch ausgesucht. Und manchmal dürfen das auch Paten von unseren Vögeln hier übernehmen, falls der Vogel noch keinen Namen hat. Wir haben hier jetzt einmal den Felix auf der Hand, das ist die Schleiereule, und die Speedy, das ist der Buntfalke. Und ansonsten haben wir der, was hier jetzt gerade so schreit, falls man das hört. Das sind Chico und Conchia. Wir haben die Laika, den Weißkopfseeadler. Unser Gänsegeier ist zum Beispiel der Leo. Wir haben hier unsere Steppenadler, den Hades und die Vega, die Rotschwanzbussarde heißen Fred und Wilma. Wir haben unseren Kap-Uhu zum Beispiel, das ist die Molly. Wir haben den Calimero, das ist eine Schneeeule. Also es haben sehr, sehr viele hier ihre eigenen Namen.
Haben Sie uns eine besondere Geschichte zu einer Ihrer Schützlinge hier?
Zu einer kleinen Liebesgeschichte, da haben wir unsere Laika. Unsere Laika ist eine Handaufzucht und das bedeutet, gerade bei einem Adler, die leben sehr monogam. Das heißt, sie haben einen einzigen Lebenspartner, mit dem sie eigentlich ihr ganzes Leben verbringen. Die Laika hatte ihren Lebenspartner, der über 10 Jahre an ihrer Seite stand und leider von heute auf morgen nicht mehr kam. Das heißt, auch hier fällt ein Vogel in eine sogenannte Trauerphase. Sie fressen weniger, sie sind ein bisschen apathisch, sie möchten keinen anderen zu sich lassen. Und die Laika hat 10 Monate lang gebraucht, bis sie einen neuen Partner, in dem Fall war es ich, angenommen hat, mit der sie arbeitet, mit der sie teilweise auch mal fliegt oder auf die Hand nehmen lässt. Und es ist wie bei uns die erste Liebe, die vergisst man einfach nicht. Im Leben kommen vielleicht der ein oder andere Partner bei uns Menschen dazwischen. Da kann es aber sein, dass wir die einfach mal vergessen. Nur die erste und die letzte Liebe werden wir alle nie vergessen. Und so ist es auch bei einem Greifvogel, gerade bei den Adlern. Durch das, dass sie eigentlich nur eine einzige große Liebe haben. Es wird eine zweite vielleicht akzeptiert, das muss aber nicht sein. Aber der Partner wird nie das erfüllen können, was der Erste getan hat.
Wie alt werden denn die Greifvögel?
Das ist ganz unterschiedlich. Umso größer ein Greifvogel ist, umso älter kann er werden. Das ist genau umgedreht wie bei Hunden. Bei Hunden ist ja so, umso kleiner der Hund, umso älter wird er. Und umso größer der Hund, umso weniger alt. Bei den Greifvögeln ist so, die Kleinen, zum Beispiel der Bunt- oder Turmfalke, werden nur 10 Jahre alt. Jetzt zum Beispiel der Steinadler kann bis zu 60 Jahre alt werden. Die Eulen, kleine Eulen, werden nur 10, 15 Jahre alt und zum Beispiel der Uhu wird 30, sogar 40 Jahre alt.
Wie sieht eigentlich ein Training mit den Vögeln aus, wenn sie da draußen sind?
Also das Training ist für jeden Vogel anders abgestimmt. Die Frau Menta hat vorhin schon gesagt, es gibt Kurzstrecken und Langstreckenflieger. Ein Kurzstreckenflieger ist faul. Eine Eule ist noch fauler und ein Langstreckenjäger, den muss man auspowern. So, jetzt zum Beispiel das generelle Training ist, ich muss so einen Vogel erstmal an mich gewöhnen, also das Vertrauen aufbauen, das heißt abtragen von einem Greifvogel. Man trägt den Vogel auf einem Handschuh. Wenn der Vogel das Vertrauen gewonnen hat, dann lässt man ihn mal herhüpfen. Und alles mit Futter und Belohnung. Ein Greifvogel fliegt nur, wenn er es muss und dir vertraut. Wenn der Vogel jetzt freiwillig auf den Handschuh hüpft mit Futter, tut man den Abstand erhöhen. Am Anfang 1 Meter, dann 2 Meter, dann 5 Meter. Aber alles an einer sogenannten Lockschnur. Das ist eine ganz dünne Leine, damit wir uns einfach sicher sind, dass wenn der Vogel doch nicht auf dem Handschuh landet und durchstartet, nicht im Baum sitzt und sich nicht runtertraut. Der muss das alles erstmal lernen. Und wenn wir die Entfernung auf 10, 15 Meter erhöht haben mit der Schnur und der Vogel und der Falkner sich traut, den Vogel frei zu fliegen, dann geht's ans Freiflugtraining. Manche Vögel fliegen gern im Wald, zum Beispiel unser Nudels, der Wüstenbussard. Da kann man hier im Park auch so Wüstenbussard-Wanderungen buchen. Da kann man uns begleiten. Oder zum Beispiel der Falke oder die Eule, die fliegen jetzt bei uns hier lieber im freien Gelände. Da kann man die Flugvorführung angucken. Der Park hat ja jeden Sonntag offen. Da ist immer um 15 Uhr ist eine Flugvorführung. Und da kann man dann uns anschauen, wie wir die Vögel fliegen, wie wir mit denen arbeiten. Oder man bucht hier bei uns einen Falkner für einen Tag. Das geht für Kinder und Erwachsene. Da kann man hier wirklich mal hinter die Kulissen schauen, reinschnuppern und bei so einem Training mal wirklich dabei sein. Weil wenn ich das jetzt so erzähle, da kann man sich das eigentlich fast nicht vorstellen. Einfach mal vorbeikommen, sich das anschauen. Wir würden uns freuen.
Ein Falkner hilft also dem Vogel, das zu machen, was er von Natur aus liebt. Fliegen und jagen. Der Vogel wird gut versorgt und kommt immer freiwillig zurück, weil er sich beim Menschen sicher fühlt. Auf 85 Hektar, von Eule bis Adler, kann man diese Tiere ganz nah erleben. Und die Besucher können da sehr viel erleben. Tolle Flugshows, Wissen über Artenschutz mitnehmen, Kindergeburtstage feiern.
Außerdem gibt es das fliegende Klassenzimmer. Da können Schulen und Kitas eine Unterrichtsstunde dort im Park nehmen. Und Frau Menta und ihr Team erklären Wissenswertes über die Vögel. Cool, oder?
Also wenn ihr mal Langeweile habt, dann ab in den Vogelpark, Greifvogelpark Menta.
Und falls ihr heute einen Greifvogel am Himmel seht, vielleicht ist es ja ein Greifvogel, der euch schon längst entdeckt hat. So, jetzt wissen wir und auch ihr Bescheid.
Kinderradio Mikrowelle, der Kinderpodcast, macht schlau und Spaß.
In diesem Podcast waren zu hören
Ida Hansen,
Ilias Gül,
Malik Gül,
Lian Schlechter
und auch Konstantin Jodert.
Mit dabei war auch Nele Tetzlaff
und auch Lisa Walter.
Und zu guter Letzt noch der Julian. Gesprochen haben wir mit Miriam Pulvermüller und Diana Menta, Falknerin und Greifvogelparkbesitzerin.
Ihr könnt uns immer jeden Freitag bei Radio Free FM hören. 15 Uhr auf 102,6. Also, wir hören uns. Bis bald!
Von Kids für Kids. Etage. Das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.